Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir gehen wieder ein kleines Stück weiter in dem Text von Nagarjuna. Ich nehme mal an, wir sahen hier so bei diesem Text, das bedingte Entstehen ist es, was Shunyata genannt wird, also was Leerheit genannt wird. Dies ist auch nur ein abhängiger Begriff und entspricht dem mittleren Weg. Also der eine Aspekt war, dass es keine Trennung gibt zwischen diesem Begriff der Leerheit, also dass die Dinge leer von Eigensein sind, von der Idee, dass jedes Phänomen bedingt, also aufgrund einer früheren Ursache entsteht. Das ist so das Gesetz von Karma. Und beides ist nicht trennbar. Man darf nicht den Fehler begehen, dass man Shunyata zu so einem Extra-Bereich kreiert, so wo man irgendwie hin will oder so, sondern Shunyata ist das, was hier im Moment passiert, also ist sozusagen die Veränderung in diesem bedingten Entstehungsprozess von Ursache und Wirkung. Das ist ganz wichtig, weil es wird manchmal so ein eigener Bereich kreiert, so die Leerheit. Und dann glaubt man, das ist irgendwo anders oder so. Der nächste Aspekt, dies ist auch nur ein abhängiger Begriff und entspricht dem mittleren Weg. Also auch hier finde ich wichtig, ist, dass es immer wieder hingewiesen wird, dass wir uns in der Welt, sobald wir sprechen, uns in der Welt der Begriffe bewegen und dass jeder Begriff natürlich auch wieder relativ ist. Das heißt, dass es hier nicht um absolute Beschreibungen oder Wahrheiten geht, sondern dass das immer nur näherungsweise ist. Aber immerhin vor 1800 Jahren, finde ich, ist das schon mal ganz gut. Ein Phänomen, das nicht bedingt entstanden ist, lässt sich nicht finden. Deshalb sind alle Phänomene leer. Also auch hier ein in sich abgeschlossenes Ding gibt es nicht, sondern alles sind bedingt entstehende Prozesse. Das heißt, alles ist ein Prozess. Das ist die Idee darin. Und das ist eigentlich, ich sag mal, das heutige Weltbild oder wissenschaftliche Weltbild eigentlich, dass es sozusagen alles in permanenten Entstehungsprozessen oder Veränderungsprozessen sind. Sei das jetzt in unserem Außen oder in unserer nach außen projizierten Welt, also auf der chemischen Ebene, auf der physikalischen Ebene, als auch bei uns in unserem psychischen Inneren sozusagen. Das heißt auch hier zum Beispiel der Begriff der Persönlichkeit, geht man nicht davon aus, dass das was an sich Fixes ist, sondern etwas, was entstanden ist und was sich auch wieder vergeht, bis hin zu der Beschreibung, dass das permanent Herstellungsprozesse sind. Das heißt, dass unser Gehirn permanent immer wieder uns als Person neu kreieren muss, von Moment zu Moment eigentlich. Ist aus heutiger Sicht jetzt, sage ich mal, nicht so die große Einsicht. Aber ich denke, wenn man den Text zeithistorisch betrachtet, finde ich, ist das erstmal spannend, dass die vor 1800 Jahren schon solche Ideen hatten. So. Wäre alles nicht leer, wie du meinst, das ist jetzt der Gegenüber, dann gäbe es weder Entstehen noch Vergehen, auch gäbe es keine vier edlen Wahrheiten. So, also mit anderen Worten, wenn es fixe Dinge geben würde, die voneinander abgetrennt sind, sprich entweder fixe Persönlichkeitsaspekte, also Seele oder Selbst, oder äußere fixe Dinge, dann könnte es keine Veränderung geben. Und die vier edlen Wahrheiten kann man sozusagen auch beschreiben als eine Beschreibung von Veränderungsprozessen. Ja, weil was ist es anderes, als dass ich in der ersten Wahrheit das bestehende Leid beschreibe, in der zweiten Wahrheit die Ursache des Leids, also auch hier einen Ursache-Wirkungsmechanismus herstelle. In der dritten edlen Wahrheit projiziere ich eigentlich in die Zukunft, das heißt sozusagen entwerfe ein Bild von, wie fühlt es sich an, wenn ich ohne Leid bin. Und die vierte edle Wahrheit ist nichts anderes als der Weg, das heißt die Idee von A nach B. Also auch hier haben wir das Moment der Bewegung bzw. Veränderung. Wenn es kein bedingtes Entstehen gibt, wie soll dann Dukkha entstehen? Naja, das führt er jetzt nochmal aus. Also Dukkha ist der Leidensbegriff. Dukkha, Leiden, wird als unbeständig gelehrt. Es kann also keine eigenständige... Dukkha wird als unbeständig gelehrt. Es kann also keine eigenständige Existenz haben. Das verstehe ich jetzt. Ah ja, als unbeständig, genau. Also als sich verändernd gelehrt, genau. Und dann kann es also, ist es nicht in sich fix. Wenn etwas aus sich selbst heraus besteht, wie kann es dann vergehen? Für denjenigen, der Shunyata leugnet, gibt es kein Entstehen von Dukkha. Also es geht immer so um diese Idee, gibt es irgendetwas Festes? Und wenn ich behaupte, es gibt irgendeinen Seelenkern, der sich nicht verändert, ja, dann kann er sich auch nicht verändern. No, no. Und damit widerspricht er eigentlich sämtlichen Erfahrungen, die wir im Leben machen. So, wenn Dukkha aus sich selbst heraus existiert, wie kann es dann beendet werden? Also das ist die Logik davon. Das heißt, wenn es nicht entsteht, kann es auch nicht, sich verändert es sich nicht und dann kann es sich auch nicht zum Positiven verändern bzw. sich auflösen. Für denjenigen, der Shunyata leugnet, gibt es kein Entstehen. Also da waren wir schon. Da du die eigenständige Existenz von Dukkha behauptest, bestreitest du damit dessen Beendigung. Ja. Wenn der Pfad eigenständige Existenz hätte, wäre das Üben des Pfades unmöglich. Da dieser Pfad aber verwirklicht wird, beweist dies, dass er keine eigenständige Existenz hat. Wenn Dukkha sein Entstehen und seine Auflösung nicht existieren, also wenn Dukkha sein Entstehen und seine Auflösung nicht existieren, wozu sollte dann der Pfad gut sein, der zur Aufhebung von Dukkha führt? Wenn Verwirrung aus sich heraus besteht, wie kann dann Einsicht entstehen? Also das heißt, er führt jetzt eigentlich alle Begriffe, die wesentlich jetzt für das buddhistische Konzept sind, führt er sozusagen mal oder dekliniert er fast durch, was wäre, wenn ich sagen würde, dass es dieses Ding als eigenständige Existenz geben würde. Und er zeigt bei all diesen Begriffen, es sind alles Begriffe, die sozusagen die Idee der Veränderung in sich haben. Und das ist die Idee der Veränderung, also Pali Anicca, ist eines der Grundelemente dieses ganzen Ansatzes. Also sich immer wieder bewusst zu machen, dass sich alles ändert und manchmal nicht zum Guten, aber auch zum Schlechten oder zum Guten. Also in beide Richtungen. So, dann schauen wir mal. Also so, in gleicher Weise wäre Aufgeben, Geistesentfaltung, Verwirklichung unmöglich. Ebenso gäbe es keine vier Früchte und keine Einsicht. Also vier Früchte sind sozusagen die Ergebnisse der Meditation oder Verwirklichung. Wie kann jemand, der ein aus sich selbst heraus existierendes Wesen annimmt, trotzdem Früchte erlangen? Ohne Früchte gibt es keine Verwirklichten, noch danach Strebende. Die acht Arten von Personen existieren nicht und damit gibt es auch keinen Sangha. Die acht Arten von Personen sind die vier Aspekte von Verwirklichung und da gibt es immer eine Person, die dieses Potenzial vollkommen verwirklicht hat und die andere, die sozusagen noch auf dem Weg dazu ist. Und so kommt man von diesen vier Ebenen auf acht Personen. Und ja. Ich finde, wenn man diesen Text liest, ist das eigentlich alles sehr logisch. Wenn man aber anderen Menschen im Alltag so zuhört, ein bisschen genauer hinhört, dann hört man sehr oft so fixe Konzepte heraus, wo man sich fragt, boah, das ist aber ein bisschen sehr eingeengt. Also so nach dem Motto, ich bin halt so und so. Ja, oder ja, also das ist, was mir so spontan dazu einfällt. Aber das sind immer so Vorstellungen, wo man sich eigentlich denkst, nee, du bist eigentlich nicht so und so, du bist vielleicht jetzt so und so, aber du kannst dich sehr wohl ändern. Aber wenn die das so sagen, dann hat man den Eindruck, ja, das heißt, ich kann mich eigentlich da nicht ändern. Ja, ich bin da so genetisch festgelegt oder irgendwie, ja, was ja vollkommener Quatsch ist. sondern ja, und das sind so Einengungen, wo im Alltag offensichtlich die Leute diesen Aspekt oder vielleicht sich nie mit dem Aspekt beschäftigt haben, ja, aber eigentlich schon, wie sie durch ihre Sprache und ihr Denken ihr eigenes Entwicklungspotenzial einengen. Das ist das Interessante, finde ich, wenn man also ein bisschen bei Leuten genauer hinhört. Ja. Also ich will jetzt gar nicht so auf christliche Konzepte mit Seele, ne? Seele und alles Mögliche hinweisen, sondern es ist schon im Alltag oft so, dass die Leute so fixe Ideen von sich haben und daran festhalten und nicht merken, dass das eigentlich nur eine Idee ist und überhaupt nicht real. Ja. So. Und Sangha und diese acht Personen bezieht sich auf die Definition von Sangha. Also Sangha ist die Gemeinschaft der Praktizierenden. Und in den alten Texten, also bis zum Mahayana eigentlich, also bis zu dieser Zeit, ist Sangha immer als die Mönchs- und Nonnengemeinschaft definiert worden. Heutzutage, also in Theravada-Ländern wird das in der Regel auch immer noch, glaube ich, so definiert. Wobei im Westen definieren wir den Begriff weiter, im Anschluss an Thich Nhat Hanh, der das so formuliert hat, dass es die Gemeinschaft der Praktizierenden ist. Unabhängig, ob du ordiniert bist oder nicht ordiniert bist. Also da macht er keinen Unterschied. Und das finde ich ist ein passender Aspekt, also einfach für unsere Lebenswelt, um diesen Begriff zu füllen. Also, ja, wenn die vier edlen Wahrheiten nicht existieren, gibt es auch keinen Dharma. Nona, gibt es keinen Dharma und keinen Sangha, wie kann es dann einen Buddha geben? Okay, er geht halt einfach die Begriffe durch. Für dich würde daraus folgen, dass ein Buddha unabhängig vom Erwachen entsteht. Und Erwachen existiert unabhängig vom Buddha. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt. Also er relativiert selbst den Begriff des Erwachten oder des Buddha. Das heißt, er sieht ihn pragmatisch, diesen Begriff. Und das widerspricht so ein bisschen dieser heiligen Verehrung, die wir fast in jeder Religion finden und auch im Buddhismus leider. Das heißt, dass die ursprüngliche Idee des Buddha war, dass er einfach jemand ist, der aufgrund seiner eigenen spirituellen Anstrengung oder nicht spirituell, sondern überhaupt Anstrengung sich spirituell verwirklicht hat. Punkt. Er ist kein Übermensch. Nichts Göttliches, gar nichts, sondern er hat was gemacht, was jeder machen kann, was viele Leute zu seiner Zeit auch so gemacht haben. Das heißt, diese Samana-Bewegung, also die Leute, die in die Hauslosigkeit gegangen sind, das war so eine Massengeschichte offensichtlich. So, das war das Selbstverständnis von ihm. Und ab einem bestimmten Punkt hat er dann halt unterrichtet und dann sind halt immer mehr Schüler gekommen. Und in Indien zu der Zeit und heute auch eigentlich noch, werden Menschen, die spirituell weit entwickelt, sich weit entwickelt haben, einfach verehrt. Aber in dem Sinne, dass man ihnen Achtung entgegenbringt. Mit den Jahrhunderten ist aus dieser menschlichen Achtung einem anderen Menschen gegenüber so etwas wie Heiligkeit Abgehobenes geworden. Und man hat dann auf einmal gesagt, ja, dieser Buddha, der sich selbst nur in einer Reihe von verschiedenen Buddhas gesehen hat. Er hat sich überhaupt nicht als außergewöhnlicher Buddha gesehen, sondern er hat gesagt, vor mir gab es viele Buddhas, nach mir kommen Buddhas. Ja? So. Aber diese Tradition hat irgendwie geschafft, dann wieder so etwas über drüber zu machen, was man anbeten kann, dem man opfern kann oder was auch immer. Ja? Und Nagarjuna, finde ich, zumindest in meiner Interpretation, sagt mit dieser Textstelle, also für dich würde daraus folgen, dass ein Buddha unabhängig vom Erwachen entsteht und Erwachen existiert unabhängig vom Buddha, dass das sozusagen wirklich so etwas Göttliches oder Heiliges wäre, was einfach so da ist. In Wirklichkeit ist es einfach das Ergebnis dieser eigenen Anstrengungen. Das heißt nichts anderes als, dass es Menschen gibt, die sind erwacht aus ihren Illusionen. Und der Begriff des Buddha heißt nichts anderes als der Erwachte. Zack. Und in heutiger Lesart oder in westlicher Lesart ist das nichts anderes als ein technischer Begriff. Und da gibt es halt verschiedene Abstufungen, okay. Aber im Prinzip etwas, was jeder und jede von uns erreichen kann. Und das ist, finde ich, ist also ganz wichtig, dass man da nicht in so einen, ich weiß nicht, heiligen Ding hineinkommt. Was in Asien aufgrund von verschiedensten Einflussfaktoren, denke ich mir, offensichtlich passiert ist. So, bei deiner Theorie würde einer, der in seinem Eigensein nicht erleuchtet ist, selbst durch Praktizieren des Weges der Bodhisattvas, also der Leute, die da auf dem Weg sind, niemals erwachen. Ja, wenn das sozusagen alles schon fix ist, wenn sich da nichts ändern kann, kann sich auch nichts verbessern. Nona. Niemand, der aus sich selbst heraus existiert, könnte jemals Gutes oder Schlechtes tun. Wenn alles nicht leer wäre, was könnte man tun? Also wenn alles sozusagen schon fix definiert wäre, als abgeschlossene Einheiten, dann braucht man nichts mehr tun, weil man nichts verändern kann und dann wird sich die ganze Idee von Entwicklung eigentlich in Luft auflösen. Insofern ist der Begriff der Veränderung essentiell für diesen gesamten Ansatz. Ja, nur wenn ich mich verändern kann, macht es Sinn, Dinge zu tun. Wenn ich das eh nicht verändern kann, ja, brauche ich nichts machen. Kann ich nichts machen, müsste man eigentlich sagen. So, in deiner Sichtweise würde es weder Wirkungen aus heilsamen noch unheilsamen Taten geben. Wirkungen aus heilsamen oder unheilsamen Handlungen gäbe es nach dir nicht. Und das ist nichts anderes als das Gesetz von Karma, also das Gesetz von Ursache-Wirkung. Und damit bringt er diese Thematik auf die ethische Ebene, das heißt der Umgang mit uns in Gemeinschaft. Und auch das würde sich auflösen, wenn man sozusagen von nicht verändernden irgendwie Einzelwesenheiten ausgehen würde. Also weil die Grundlage der buddhistischen Ethik in meinem Verständnis ist die, dass wir sehen, welche Auswirkungen hat mein Handeln auf mich und auf andere. Und aufgrund dessen, dass ich das sozusagen auch auf die Zukunft projizieren kann, mir überlegen kann, möchte ich diese Wirkungen durch mein Handeln verursachen oder nicht. Das heißt, das geht wieder zurück auf meine Selbstverantwortung und das ist dieser Selbstregulationsmechanismus eigentlich und der funktioniert aber nur, wenn man versucht, diese Wirkungszusammenhänge sich genauer anzuschauen oder zu erforschen, wie es bei mir passiert, wie es im zwischenmenschlichen Bereich passiert. Und das ist ja auch einer der wesentlichen Aspekte der buddhistischen Ethik. Das heißt, die buddhistische Ethik ist ja nicht von außen vorgegeben aufgrund von göttlichem Willen oder dass es da irgendein Überwesen gibt, was sagt, du musst das machen und das machen und das machen, sondern die buddhistische Ethik ist aus der eigenen Einsicht entwickelt worden und jeder kann das für sich nachprüfen, ob es so funktioniert oder nicht. Ja, ob es Sinn macht, dass ich andere Leute umbringe oder nicht. Ob es Sinn macht, dass ich Sachen klaue oder nicht. Ob es Sinn macht, dass ich meinen eigenen Geist verneble mit irgendwelchen externen Drogen oder Substanzen oder ob es besser ist, diese Dinge zu meiden. Ja, oder ob ich Sexualität missbrauche oder nicht missbrauche. Ja, all das sind Dinge, die man aufgrund von eigener Einsicht und eigenem Erforschen eigentlich zu dem Schluss kommt, dass es für einen selbst heilsam ist, als auch für andere heilsam ist, sich danach zu halten. Zumindest zu versuchen, sich danach zu halten. So, wenn bedingtes Entstehen verneint wird, wird damit schon Jatta zurückgewiesen. Dies widerspricht den alltäglichen Erfahrungen. Okay, das habe ich schon gesagt. Für denjenigen, der Shunyata leugnet, gibt es nichts zu tun. Es gäbe Handlungen ohne Handelnden und Handelnde ohne Handlungen. Gut, also auch das ist, also, wobei diese, es gibt Handlungen ohne Handelnde und Handelnde ohne Handlungen, im Zen-Buddhismus wird dieser Spruch offensichtlich aufgenommen und anders interpretiert. Hier meint er das in Bezug auf dass man nichts tun kann, ja, und wenn man nichts tun kann, gibt es auch keinen Handeln, okay. Im Zen meint Handeln ohne Handelnden, dass es eigentlich nur Prozess gibt und keine Person, die handelt, sondern es gibt einen großen Ursache-Wirkungsmechanismus. Das heißt, ein Prozess nach dem anderen und es gibt nichts Fixes darin. Also niemand, der etwas tut, sondern so. Das ist die Idee. Also insofern muss man auch vorsichtig sein, wie man die einzelnen Sätze in welche Richtung interpretiert. Wenn es aus sich selbst heraus bestehende Eigennatur gäbe, wäre die Welt ohne Entstehen und ohne Auflösung, unerschütterlich und allem Wandel enthoben. Habe ich schon gesagt, wären die Phänomene nicht leer, wären Handlungen ohne Wirkungen, Dukkha könnte nicht aufgelöst werden und emotionale Störungen nicht beseitigt werden. Wer das bedingte Entstehen sieht, sieht Dukkha, seinen Ursprung, seine Auflösung und den Pfad zu seiner Auflösung. Und damit endet dieses Kapitel. Und das ist so ein Klassiker. Nagarjuna. Und ich finde, er hat diese beiden Punkte, also einmal das Leersein von eigenständigem Sein verknüpft mit, also mit den vier edlen Wahrheiten, als überhaupt auch mit der Idee der Veränderung. Und ja, also ich finde den Text eigentlich ganz gut. Und auch, dass es keine Trennung zwischen den verändernden Prozessen gibt und dem, was er Shunyata nennt. Weil das ist, finde ich, ein wesentliches Element, weil das ist sozusagen vollkommen diesseitig orientiert und nicht irgendwie jenseitig, dass ich in irgendeinen anderen transzendenten Bereich gehen muss, der Shunyata heißt oder das Göttliche oder manche Autoren kommen so auf die Idee, so eine Idee von Göttlichem und Shunyata gleichzusetzen oder von die Lehre, das ist das Göttliche und so. Und das ist, ich sag mal, in meinem Verständnis viel Fantasie, hat aber mit den Grundlagentexten eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun, sondern da haben sie irgendwas anderes hinein interpretiert und ja, und das muss man wissen, dass das was anderes ist. Ja, also dass es einfach auch zwischen den Religionen einfach unterschiedliche Sichtweisen gibt und nicht alles eins ist und gleiches und überhaupt. Gut, dann lassen wir es für heute mal so stehen. Danke.